man könnte, wenn man so eine Frage nimmt, ist Wahrnehmung angeboren, ja oder nein, dann hängt, da lässt sich schön zeigen, das kann man einerseits locker so nehmen, dass man sagt, beides ist richtig, genauso wie die Hasenente, ja? Und dann gibt es aber das andere Szenario, Sie machen die Eingangsprüfung im Psychologiestudium, an der hängt, ob Sie weiter Psychologie studieren können, weil Sie nämlich dort einen Numerus Clausus haben. Und die sind der Auffassung, die richtige Antwort ist, Wahrnehmung ist nicht angeboren. Die sind dieser Auffassung und sie sozusagen verwerfen die andere Auffassung. Und an der Stelle ist zum Beispiel, also ich nehme das Beispiel jetzt, weil es an der Stelle auch sehr, sehr schön zeigt und das noch einmal durchspielt, was ich Ihnen gezeigt habe. Betrachtet man eine solche Aufgabe, so eine Frage als Ja-Nein-Frage oder betrachtet es man es als eine Spektrumfrage? Und wenn man es als eine Spektrumfrage betrachtet, wie geht man um mit dem Dissens? An der Stelle, nicht? Wie sehr, also Toleranz in dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, wäre, dass jemand, der der Auffassung ist, die richtige Antwort ist das, bereit ist, nicht nur bereit ist, zu sagen, du kannst was anders sagen, das stört mich nicht, sondern bereit ist, dir Punkte in der Prüfung zu geben dafür. Also zu sagen, das würde ich nicht unbedingt sagen. Ich meine, Prüfer müssen eine Balance zwischen Toleranz und Intoleranz finden. Also ich habe gerade ein sehr erschütterndes Erlebnis hinter mir diese Woche, in der es eine Kollegin gibt, die eine Diplomarbeit eingereicht hat, die nicht aus Sätzen besteht. Es sind einfach keine deutschen Sätze da drin, nachweisbar. Also in weiten Passagen sind das keine Sätze. Jeder des deutschen Mächtigen, der das sieht, sagt, das sind keine Sätze, das sind keine Aussagen, das geht nicht. Die Diplomarbeit hat ein Gut bekommen durch einen Kollegen und ich stehe, also ich nehme den Hinweis sozusagen auf, um Ihnen aus der Schule zu plaudern, dasselbe Problem noch einmal zu sagen. Bin ich jetzt intolerant deswegen, weil ich sage, das geht nicht, das kann nicht wahr sein, oder ich würde es eher umgekehrt sagen, an der Stelle, an der ich einer solchen Arbeit, ich muss es ja nicht rauswerfen oder so, ich muss wirklich irgendwelche Schritte unternehmen, um das zu verändern. An der Stelle, an der ich ohne irgendwas zu machen ein Gut hinschreibe und sage, das war's dann, bin ich kein Prüfer, sondern bin ich lächerlich. Das nur zur Antwort auf die Frage, wie Prüfer da funktionieren können.
Also noch die tiefen Dimension, dass das sozusagen auch die anderen Studenten sozusagen auch.
Das ist der nächste Punkt.
Extrem intolerant ist sozusagen, dass die, weil man das hier nicht mehr dann anwenden kann, sozusagen, wenn es keine Bewertung.
Das ist der nächste Punkt. Also wie wirkt sich das auf andere Studierende aus? Es ist ein nicht sehr erleuchteter Standpunkt zu sagen, na sehr fein, wenn der das dort macht, dann gibt er mir sicher auch ein Gut. Also gehen Sie doch, ich meine, ich habe geschworen übrigens, ich stehle in der Nacht die Diplomarbeit, sodass Sie sie nicht, dass Sie sie nicht lesen können, weil Sie dann natürlich mit Recht, ne, Sie können sich mit Recht darauf beurteilen, das ist der Standard der Beurteilung von hier und das heißt, Sie brauchen eigentlich nur nicht einmal ein Satzgenerationssoftware brauchen Sie, um...
Die wieder sensationell
werden. Richtig, ja. Okay, also Ende des Exkurses an der Stelle. Also der Punkt, wo man sagen würde, es geht in den Bereich der Toleranz und das hat zu tun mit dem, was ich Ihnen schon mehrfach jetzt gesagt habe, mit dem Charakter des Mischbegriffs von Toleranz. Es reicht nicht, dass man über Wahrheit, dass man hier eine Wahrheitsperspektive drauf hat. Wahrheit brauchen Sie, um beschreiben zu können, wo es überhaupt Konflikte, worin überhaupt Konflikte liegen. Sie brauchen zweitens Macht. Sie brauchen Machtkontexte, und Machtkontexte sind soziale Kontexte, in denen Wahrheitsansprüche verhandelt werden unter Herrschaftsaspekten. Und der Herrschaftsaspekt an dieser Stelle ist auch klar zu sehen. Es gibt das Delikt der Religionsstörung, sagen wir mal so. Nicht? Ich meine, die logische Struktur ist in, sozusagen auch wohl klar, warum es dasselbe ist. Sondern das Ganze funktioniert natürlich gerade so, dass man eine Gemeinsamkeit erkennt, dass man sagen kann, dass man an dieser, also das Ganze würde nicht funktionieren, niemals funktionieren, das ist das Analogon zu ein Hase oder Ente oder aber ein Wittgenstein-Autograf, wenn jemand, das ist ja denkbar, nicht? Das ist eben denkbar, er müsste ein bisschen blind sein, aber nicht ganz blind, oder er war noch nie in Mailand und sieht dieses Bild und denkt sich, na interessant, ein schöner Rücken oder nette Haare oder schicke Kleider oder sonst was. Und der kommt überhaupt niemals auf die Idee, dass das mit dem etwas zu tun haben könnte, weil er es nicht kennt, weil es ihm nicht einfällt oder sonst was. An der Stelle haben wir wieder ein aneinander vorbei reden Problem.
Interessant ist für mich, wenn ich mir zum oberen Bild vorstelle, dass das eine Laienspielgruppe ist, die das letzte Abendmahl
richtig,
nachspielt,
richtig.
In ganz prominenter
Art. Richtig, das,
dann wäre kein Konflikt.
Das ist richtig. Ich habe mir genau das Thema auch gestellt. Also ich habe mir natürlich das Thema gestellt, die Frage gestellt, so intern, ob nicht Oberammergau eine mindestens genauso starke Sakrileg-Wirkung hat gegenüber den gläubigen Inhalten als das hier. Das kann man da durchaus in diese Richtung weiterspielen. Ja. Aber da es Werbung ist, wird es in eine andere
Sache.
Also es ist denkbar, dass das auseinandersteuert und dass man überhaupt gar kein Problem hat. Es ist aber, und hier ist der Punkt getroffen, an dem mir liegt, der Konflikt, der vergleichbar ist mit dem, der eine sagt, es ist ein Hase, der andere sagt, es ist eine Ente. Dieser Konflikt sieht hier so aus, dass jemand das obere Bild sieht und sagt, das ist Religionsstörung. Nicht? Das ist ein unberechtigtes Ausnützen, lächerlich machen, kommerzialisieren eines heiligen Szenarios. Dazu ist, das ist jetzt der Schluss, der daraus zu ziehen ist, damit so ein Konflikt entsteht und damit die zum Richter gehen können mit diesem Konflikt, ist jetzt wiederum eine gemeinsame inhaltliche Ebene vorauszusetzen und zu finden, so wie die Ebene, es handelt sich hier um Tierdarstellungen zum Beispiel. Nicht? Man kann es bei der Hasenente kann man es schön sagen, Linie, Tierdarstellung, Säugetierdarstellung. Wenn man so weit hinuntergeht in der Spezifikation, dass man sagt, das ist ein Säugetier, dann hat man den Konflikt. Dann hat man zwar eine Abstraktheit gewählt, aber die Abstraktheit ist schon präformiert durch eine konkrete Deutung. Nicht? Das heißt, wenn man sagt, das ist ein Säugetier, geht schon die. Reden wir doch drüber, ist es ein Säugetier oder nicht? Das ist parteilich. Reden wir darüber, ob es ein Tier ist oder nicht, ist es unter diesen Umständen nicht parteilich. Und hier geht es ähnlich vor sich. Ich habe ich habe sozusagen hingeschrieben, einigen wir uns darauf, dass in diesem Bild 12 Personen auftreten. Na gut, da können wir uns einigen darauf. Daran wird es ja nicht liegen. Ja? Zählen können wir alle und die Personen identifizieren wir. Das geht am Thema vorbei. Da sind wir jetzt wieder an derselben Stelle, dass man am Thema vorbeigeht. Ist das ein letztes Abendmahl, wenn du es so sehen willst? Hier bleibt der Konflikt ungelöst. Da bleibt der, es bleibt sozusagen ein Konflikt bleibt ungelöst, und sofern er ein gesellschaftlicher Konflikt ist, den man nicht auf sich beruhen lassen kann, sondern der in einem Rechtsrahmen, in einem Rechtsstaat eine Behandlung verdient, bezeichnet das genau die Stelle der Toleranz. Wobei jetzt dann da auch relativ deutlich wird, dass man auf der einen Seite sagen könnte, wenn ich jetzt schon den Rechtsstaat angesprochen habe, da muss man eigentlich von Toleranz auch gar nicht reden, das muss halt das Gericht entscheiden. Das Gericht wird sich das anschauen und wird sagen, fällt das in den Tatbestand der Religionsstörung? Und wenn das Gericht der Auffassung ist, es fällt da rein, dann ist die Sache erledigt. Wenn nicht, dann nicht. Da braucht man keine Toleranz. Das Beispiel eignet sich aber auch ganz gut dafür, zu demonstrieren, dass diese Tendenz, Toleranz zu überführen in Gerechtigkeit, von der wir schon mehrfach gesprochen haben, dass das doch das ganze Problem nicht ausschöpft, weil selbst wenn der Richter sagt, das darf veröffentlicht werden, das sozusagen verunglimpft das religiöse Empfinden nicht, selbst dann und gerade dann entsteht das Thema der Toleranz. Ja? Also es wird in dem Fall nicht das Thema der Toleranz, sondern das Thema des Verkaufseffektes sein, dass die Werbefirma dann sagt, na gut, wir ziehen es trotzdem vom Markt, wir ziehen es trotzdem zurück, weil wir möglicherweise damit mehr negative Erfahrungen machen als positive Erfahrungen machen. Aber man kann sich leicht andere Szenarios vorstellen, wo man sagt, okay, ich habe zwar recht, aber die Tatsache, dass die andere Person das so sehen kann, wird von mir als Alternative akzeptiert, obwohl ich ihr nicht zustimme. Und darum verhalte ich mich entsprechend.
Zusagen, weil ich habe 10 Jahre in der Werbung gearbeitet in Österreich, und das funktioniert normalerweise umgekehrt. Es ist so, dass das Plakat schon mal hängen muss und dann kann man überhaupt dagegen rechtlichen Schritte eingehen. Mhm. Und da Plakate normalerweise nie länger als einen Monat hängen, hat man eigentlich einen Zusatzwerbeeffekt, das in allen Zeitungen drin ist, genau. Und auch noch im Internet drin. Also die haben sich sicher super gefreut drüber.
Das glaube ich auch, ja. Das glaube ich auch, und das ist natürlich ein Punkt, wo man, um nochmal auf die Ratzinger-Diskussion zurückzukommen, wo es tatsächlich so ist, dass in diesem Rahmen Religion immer die schlechteren Karten zu haben scheint. Und wo hinein auch das Thema fällt, ich erinnere Sie daran, ein ziemlich wichtiges Thema, nicht, dass das Habermas sagt, es scheint so zu sein, dass das ein asymmetrisches Verhältnis ist, in dem religiöse Wahrheitsansprüche immer wieder neu invalidiert und auch lächerlich gemacht werden durch Säkulare, aber die Aufgabe einer recht verstandenen postsäkularen Toleranzauffassung besteht darin zu sehen, dass das auch umgekehrt sein kann, dass es also hier Momente gibt, Momente der Wahrheit im religiösen Bereich, die fungieren als eine echte Infragestellung des liberalen Verständnisses. Also als echte Infragestellung des liberalen Verständnisses und so dass man, um es an diesem Beispiel zu sagen, auch bereit sein müsste, zumindest vom Typus her, ohne sofort das Wort Zensur und sozusagen veraltet und so weiter im Auge zu haben, zu überlegen, ob es nicht Fälle von Bewahrung von Wahrheitsansprüchen aus dem religiösen Bereich gibt, die berechtigt sind. Nicht? Und denen gegenüber man tolerant sein, also nicht nur tolerant sein muss, sondern die man auch gelten lassen muss, auch dann, wenn sie dem liberalen Grundmuster und Grundkonsens widersprechen. Ne? Also ein klarer Fall davon nebenbei ist Kopftuch. Ne? Das Kopftuch für islamische Frauen ist ein Fall, wo man vor der Frage steht, ist dieses Zeichen einer Einmaligkeit und Veränderbarkeit in der Öffentlichkeit, also wenn man über Schule redet und so, nicht? Im öffentlich-liberalen Zusammenhang ein Zeichen zu setzen, das darin besteht, dass da der Bundespräsident oben ist, da müssen wir uns nicht streiten drüber. Nicht? Vermutlich, der Bundespräsident ist etwas, wo man quasi per Definition als Österreicherin und als Österreicher nicht sagen kann, da ist es, das ist ein Problem. Ein Kreuz ist schon was anderes, ne? Und also ein Kreuz ist eigentlich schon ein Verstoß gegen das. Ein Kreuz in der Schule ist genau das, wo man schon damit spielt, dass das Herz Ass neutral wäre, aber nicht neutral ist. Und ein Kopftuch in der Schule macht das Ganze noch um eine Stelle konkreter, indem es sozusagen noch eklatanter jetzt antimajoritär fungiert als ein Zeichen einer ausgesprochen religiösen Überzeugung in einem ausgesprochen säkularen Zusammenhang und damit sich die Frage ergibt, sozusagen fährt man da drüber, indem man es nicht als ein Thema der Toleranz betrachtet oder wird es aufgegriffen? Wird dieser Konflikt, auf diese Sachen geht das ja raus, was ich sage, wird das im Konflikt gehalten? Eine Antwort noch einmal auf Ihre Frage, worin besteht dann Toleranz, ist, es ist wichtig, dass in einem gesellschaftlichen Kontext es für die beteiligten Leute um etwas geht und um etwas geht, was als dasselbe erfahren wird und das nicht gelöst, sondern der Konflikt aufrechterhalten wird. Unter diesen Umständen ist sozusagen Toleranz zu diskutieren.
Mir ist aufgefallen, dass oben 12 Personen am Bild sind und unten 13. Jetzt ist die Frage, ist
der Judas. Aha, ich habe das genau nachgezählt, vermutlich ist das unten der Judas. Ja.
Die Firma könnte es. Ich meine, mir geht es darum, wie weit kann man sowas verwischen. Nicht? Wenn ich also sage, das sind nicht gleich viele Personen, also.
Können wir das? Ich muss jetzt auch nochmal nachsehen. Die Vermutung wäre, wenn ich mich kunstgeschichtlich richtig erinnere, dass hier der Judas noch drinnen ist. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist einer.
2 Dreiergruppen sind rechts. Ne?
Das sind 6.
Ja, drüben sind 5.
Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sind die auch 12?
Ja, das sind also 13.
Wir werden sehen.
Ich habe leider das Ding nicht größer. Das gibt es nicht größer.
4, 5, 6, 1, 2, 3. Da hinten sitzt noch einer. Siehst du das?
Diese?
Das Gesicht. Siehst du das Gesicht? Das sind 2.
Welche? Diese hier? Das sind 2. Ja, sind auch richtig, sind 2 mal 13. Das sind, sind 2, ja.
Okay.
Ja, okay, also es sind 2 mal 13. Gut. Ja? Sie wollten beide Bilder haben, ja?
Ja, und ich wollte noch fragen, ob es eine Bedeutung hat, dass beziehungsweise nur ein einziger Mann im ersten.
Ja. Und das natürlich hat das eine entscheidende Bedeutung. Das hat natürlich eine entscheidende Bedeutung. Also die Frage war, ob es wichtig ist, dass unten Männer und oben Frauen sind. Also da, das ist schon ganz attraktiv, sich darauf sozusagen einzulassen. Das könnte man sozusagen extra analysieren. Genauso wie wie wir es beim ORF-Ding auch gemacht haben. Da ist mir einiges dazu zu sagen, nicht? Also einerseits wenn ich es sozusagen von der Pfiffigkeit der Werbefirma her nehme, ist es natürlich hoch attraktiv, das Ding unter feministischem Aspekt anzubieten, weil wenn die sozusagen in Gefahr kommen, ja, wenn ihnen vorgeworfen wird, ihr verunglimpft religiöses Empfinden, dann ist das Erste, was sie sagen, wir verunglimpfen das nicht, wir versuchen darauf aufmerksam zu machen, dass es auch Frauen gibt und nicht nur Männer, und an der Stelle wird die Bibel zusätzlich in Defensive gebracht, nicht? Dass zusätzlich in eine Defensivsituation gebracht, weil da muss man sich jetzt dann erst einmal darüber erklären und dazu Stellung nehmen bzw. verteidigen, dass jahrhundertelang die 12 Männer als das Gremium der Apostel und so weiter gewesen sind, und das ist ein weiteres Befreiungsmoment sozusagen. Plus, da kann man ganz viel noch mehr sagen, zum Beispiel, dass hier ist ja sozusagen auch ein Schönheitsideal, ja, ein entsprechendes männliches Schönheitsideal, der Johannes, so ähnlich, und dieses Schönheitsideal wird hier auf den Mann übertragen, was wiederum noch einmal eine sozusagen eine inverse Polemik ist, indem man nämlich sagt, die Frauen erfüllen jetzt hier die Rolle der Apostel, und das Schönheitsideal, das sonst immer den Frauen zugeschoben wird, wird hier vom männlichen Rücken dargestellt. Das ist eine der Sachen. Das ist ein männlicher Rücken. Ja. Nee. Nochmal.
In den Apostel wird nicht so viel Haut gezeigt. Also das Schönheitsideal ist im Bild mit den Frauen viel perverser dargestellt. Ja, weil so viel Haut, so viel leere Beine, so viel der freie Rücken.
Hier, genau.
Ohne Material auf den Händen, ja, bis so tief geschnitten.
Richtig.
Die Jungen sind alle in Gewand.
Richtig.
Und das Schönheitsideal ist anders wie dargestellt.
Das ist völlig... Nein, ist völlig richtig. Das ist schon ein anderes Schönheitsideal. Ich schaue mal, ob ich das Ding größer kriege. Na, das wird wahrscheinlich, wenn ich es größer mache, nicht größer werden. Ne? Wie kriege ich das Bild? Im Browser wird das...
Das
wird,
das
müsste ich richtig... Nein, es ist ein JPEG, glaube ich. Ich müsste es allenfalls, ich könnte es in einem Grafikprogramm, könnte ich es sagen, wegen der Rückendiskussion. Also ich glaube, das trifft. Sie können das gerne zu Hause, vielleicht, dass es jemand zu Hause mal überprüft und uns die Resultate. Also es ist ja auch im Zusammenhang mit dem Kopftuch eine auffallende Geschichte, dass das in Österreich nicht verboten ist. Wollen wir das als ein Beispiel der Hasenente festsetzen? Bekleidung, Klamotten, soviel ich weiß. Ja, ich nehme die Kurve von hier zu dem nächsten Punkt, den ich noch ein wenig Ihnen darstellen möchte, mit einer ganzen Reihe von Lesematerial. Ich greife zurück an das, was in der vergangenen Stunde von Wittgenstein gesagt worden ist, von den Maßstäben, vom Aufbruch der Autonomie der einen korrekten Sprache, und gehe hier in der Geschichte ein bisschen weiter, nämlich zu Rudolf Carnap, der eine Position vertreten hat in der Geschichte des Wiener Kreises und der weiteren Entwicklung, die extra mit Toleranzprinzip verbunden ist. Das ist jetzt ein Gebrauch von Toleranz, der vergleichsweise weniger systematisch reflektiert ist, als das, was ich Ihnen vorgestellt habe, heute und das vergangene Mal. Das ist ein Gebrauch von Toleranz, der mehr mit auf derselben Linie ist wie Kelsen, wenn Sie sich erinnern, diese Aussagen über Gerechtigkeit. Also Carnap warf aus politischer Sicht durchaus sagen wir mal, sozialistisch zugeneigt und interessiert und hat also auf der einen Seite aus einem urban internationalen Zusammenhang einen antifaschistischen, anti-Heimat verbundenen Zusammenhang liberale politische Werte vertreten und hat aber zweitens, darum ist es jetzt noch mehr explizit diese Wittgensteinsche Vorgabe im Traktat von der Wahrheit und Richtigkeit in Frage gestellt und hat damit, das kann ich heute nicht mehr so darstellen, das kommt dann im nächsten Jahr, hat damit eine Diskussionsbewegung ausgelöst in der analytischen Philosophie, die beginnt mit ihm, mit einem sozusagen sehr weitgehenden Toleranzprinzip, die von Willard Quine nochmal weiter verstärkt wird. Also das das Toleranzprinzip, so wie es der Carnap beschreibt, und das Principle of Charity, das ist der Fachausdruck, also Charity ist Charity ist Wohltätigkeit, aber es heißt an dieser Stelle weniger wohltätig, sondern es ist sozusagen freundliches Zugeständnis, also Wohlwollen, das ist genau der Punkt. Ja. Prinzip des Wohlwollens ist die richtige Übersetzung an dieser Stelle. Das ist die Quine'sche Fassung des Toleranzprinzips, ein Prinzip des Wohlwollens. Ich will Ihnen ein bisschen darstellen, wie sich das ergibt, wie Sprachanalyse, die sehr oft als sozusagen mal extra wahrheitsfixiert behandelt wird, mit der Entwicklung von Carnap und Quine in ein höchst liberales Theorie, in einen Theoriebereich hineinkommt. Und der letzte Punkt davon wird dann der sein, dass ich Ihnen versuche zu zeigen, wie die dabei, also wie letztlich das dabei beinahe zu verloren gehende Verständnis von Wahrheit aufrecht zu erhalten ist, weil also je tolerant die Schwierigkeit, die wir haben werden, ist, ich habe sozusagen hier schon darauf hingewiesen, dass wenn es um nichts geht, dann geht es auch nicht um Toleranz, sondern dann geht es einfach nebeneinander vorbei. Es muss ein Faktor von Wahrheit mit drinnen sein. Je mehr das auf Toleranz und Wohlwollen geht, je mehr geht es dahin, wir hatten es an der einen Stelle, wo wir über das Bier geredet haben, mit einer Kollegin. Ich sitze am Rande der Donau und spreche mit jemandem, der sagt, die Donau ist ein Strom aus Bier. Wie viel hilft mir da das Wohlwollen? Oder in dem Beispiel, das ich heute gehabt habe, schön und gut, dass ich ein Wohlwollen für Studierende habe, auch wenn sie nicht in ganzen Sätzen formulieren. Wie weit kann ich das reizen, ohne quasi alles zu verlieren, worum wir hier überhaupt sitzen. Ja? Und dieses Moment, ich sage es Ihnen sozusagen nur, worauf ich hinaus will, überraschenderweise und für mich sehr faszinierender Art und Weise steht am Ende der Carnap Quine Donald Davidson Geschichte, die ich Ihnen erzählen werde, steht eine für mich hochplausible Antwort darauf, wie man das macht. Wie man sozusagen das Bestehen auf Wahrheit verbinden kann mit dem Wohlwollen. Mit dem Wohlwollen, das hier quasi systematisch eingebaut ist. Und das wird so in etwa das sein, wozu ich in dem Semester kommen werde. Jetzt mache ich es ein bisschen noch leichter und ein bisschen narrativer, autobiografisch zum Ende des Jahres. Ich habe Ihnen also da Passagen aus der Autobiografie von Carnap zur Verfügung gestellt. Die gibt es in einem kleinen Reklambändchen, übrigens um weniges Geld. Und das dient dazu, sich ein bisschen auch vor Augen zu halten, was ich also hier mit urbaner Ausgangssituation gemeint habe. Seit meiner Studienzeit unterhielt ich mich gern mit Freunden über allgemeine Probleme der Wissenschaft und des Lebens. Diese Gespräche mündeten oft in philosophische Fragen. Meine Freunde waren zwar philosophisch interessiert, aber die meisten keinen Fachphilosophen, studierten Naturgeisteswissenschaften. Erst viel später wurde mir klar, dass ich in den Gesprächen mit meinen verschiedenen Freunden unterschiedliche Sprachen gesprochen und mich dabei an ihre Denk- und Redeweisen angepasst hatte. Eine sehr, sehr moderne, man ist geneigt zu sagen postmoderne Einstellung, mit der man sich ja direkt identifizieren kann. Nicht? Man kommt drauf, wenn man sich ein bisschen klar macht, wie verschieden man mit unterschiedlichen Leuten redet. Carnaps Passage an dieser Stelle ist deswegen auch im philosophischen Kontext jetzt dann interessant und zugespitzt, weil er schon etwas deutlich macht, was wir dann noch näher ausführen werden, dass man auch in den klassischen philosophischen Fragestellungen diese unterschiedlichen Sprachen und die Mehrsprachigkeit, sagen wir mal, zum Thema machen könnte. Also solche Fragen wie, gibt es einen freien Willen? Zum Beispiel, sind wir alle determiniert oder sind wir frei? Sind wir letztlich alle nur aus Stoff oder haben wir eine ideelle, seelische, geistige Grundlage? Solche Fragen sind umstrittene, ja-nein philosophische Kontexte oder können sowas sein. Also es ist ja nicht nur so, dass man sich über das letzte Abendmahl und über Hase und Ente streitet, sondern in der Philosophie gibt es genau auch diese Art von Konflikt. Ich weise Sie darauf hin, das ist das letzte Mal, dass wir uns sehen. Es gibt ein kleines Symposium am 9. und 10. Jänner über Freiheit und Bewusstsein und Determinismus. Deswegen gerade noch, dass es mir einfällt, angesichts meines Beispieles von Freiheit und Determinismus. Also wenn Sie ein wenig Zeit haben, das ist angeschlagen dort auch an der Tür, wenn Sie ein wenig Zeit haben, hören Sie sich bitte am Montag, den 9., ich glaube es ist 18.30 Uhr oder sowas, 18 Uhr im kleinen Festsaal Ernst Tugendhat an. Ernst Tugendhat ist also ohne jeden Zweifel einer der wichtigsten, nach meiner Auffassung vermutlich der wichtigste deutschsprachige Philosoph, der glücklicherweise immer wieder mal in Wien vorbeischaut und den wir dafür gewonnen haben, einen Vortrag über Freiheit zu halten. Am nächsten Tag wird es einen Workshop mit Ernst Tugendhat geben darüber und am Nachmittag werden wir uns dann auf die mehr aktuellen Themen von Freiheit und Determinismus konzentrieren, die ich vor einem Jahr in der Wahrheitsvorlesung auch schon angesprochen habe. Also da wird ein Neurophysiologe da sein, Peter Kampitz wird was über Sartre und Bewusstsein und Hirnforschung sagen und ich werde was über Freiheit sagen. Das wird am Dienstag dann sein. Das ist wieder nicht so wichtig, aber wenn Sie am Montag Zeit haben, dann nehmen Sie das doch bitte wahr. Also diese Art von philosophischen, multisprachlichen Zusammenhang, um die geht es da. Und um das gleich mal zu antizipieren, worauf Carnap hinaus will mit der Erinnerung an diese Mehrsprachigkeit ist, dass er sagt, in der Philosophiegeschichte haben sich die Leute ein bisschen so aufgeführt, wie eine Gruppe von Leuten, die sich darum streitet, ob das jetzt ein Hase oder eine Ente ist. Oder die sich darum streiten, ob das jetzt eine Darstellung vom Abendmahl ist oder nicht. Die haben sich verbohrt in einzelne Positionen. Also die haben sich nicht nur, das ist ja... Also sowohl für die allgemeine Wahrnehmung als auch für die Fachphilosophie ist es noch immer ganz deutlich so, dass an bestimmten Stellen beinharte Positionen aufeinandertreffen. Wenn man sowas sagt, gibt es das Subjekt oder gibt es nicht das Subjekt? Ne? Gibt es Freiheit, gibt es keine Freiheit? Gibt es Gerechtigkeit oder gibt es keine Gerechtigkeit? Das sind alles Fragen des Typus, die sich ganz gut eignen, dazu Kriege zu führen, also Philosophiekriege zu führen an dieser Stelle. Und an der Stelle kann man also sagen, dass auch die Philosophie selbst diesen Problemen unterliegt und Carnaps Position diesbezüglich ist nun eine, die gut zusammenpasst mit diesem Hasenenten-Beispiel, mit dem, was ich Ihnen gesagt habe, es gibt eine Möglichkeit, sich diesen Konflikten zu entziehen. Carnap plädiert dafür, dass man doch nicht so befangen sein soll, sich an eine dieser Deutungen anzuklammern, sondern dass man eine Strategie wählen soll, die es einem gestattet, Distanz von diesen Fragen zu gewinnen und aus dieser Distanz her zu sagen, du kannst das eine sagen, du kannst das andere sagen. Carnaps Verfahren dafür knüpft, also das ist ein sehr, ist sozusagen ein hat zumindest zwei Quellen, hat zwei Motivationen. Die eine Motivation ist die der Metasprache, die analog ist zu der Einigung darauf, dass man sich auf die Linie einigt, dass man eben sagt, über eine Linie, es handelt sich um eine Linie, darüber müssen wir doch nicht streiten. Carnap, das werde ich Ihnen zeigen, hat eine Auffassung von Metasprache, die so aussieht, dass er sagt, einigen wir uns doch darauf, dass die Leute, wenn sie sich streiten über Materialismus und Idealismus zum Beispiel, dass die Worte verwenden, dass sie ganz bestimmte Worte verwenden und die Worte in einem logischen Zusammenhang verwenden. Darauf können wir uns doch einigen. Und wenn wir das einmal gewusst haben, wenn wir das einmal wissen, dass sie eben hier Worte verwenden, beide dieselben Worte zum Beispiel, Bewusstsein, der eine sagt, es gibt keins, der andere sagt, na selbstverständlich gibt eines, aber sie verwenden dasselbe Wort Bewusstsein, wenn wir das einmal festgestellt haben, dann können wir sagen, okay, Bewusstsein verwenden sie beide, der eine verwendet so, der andere verwendet so, beide haben ein Recht dazu, es so zu verwenden, end of story, bitte streitet euch nicht. Das ein bisschen karikaturesk gesprochen, ist das die eine Tendenz, in die das beim Carnap geht. Also es geht in eine Depotenzierung Regionalisierung, Suspendierung, Lokalisierung des Wahrheitsanspruches mit genau den Schwierigkeiten, die ich Ihnen genannt habe. Wenn man das also zu sehr runterrelativiert, gibt es zwar gibt sozusagen angenehmerweise keinen Streit mehr, aber es gibt auch kein Problem. Es gibt auch kein Problem mehr und die Leute, also es gibt Konstellationen, in denen es wichtig ist, dass Leute, die miteinander sprechen, konfliktbeladen, konfliktbefangen miteinander sprechen, weil das nämlich zur Sache gehört, was in den genannten Fällen nach meiner Auffassung wahr ist. Wenn man ihnen die konfliktreiche Sache wegnimmt, sodass sie gar nicht mehr miteinander sprechen können, verliert man wichtiges Problem. Das bringt mich zur zweiten Quelle dessen, was da beim Carnap reinläuft, und das ist Stichwort Scheinprobleme. Scheinprobleme in der Philosophie. Die Absicht, eine solche Depotenzierung durchzuführen beim Carnap, ist nun ganz explizit, dass man sich diese traditionellen philosophischen Probleme sparen soll, weil die bringen nichts, die kann man nie entscheiden und die führen nur dazu, dass metaphysische Positionen aufeinandertreffen, die man nicht wirklich kognitiv durchdringen kann. Das ist eine Position, die er von Wittgenstein übernimmt. Also der Wittgenstein spricht nicht von Scheinproblemen in der Philosophie, aber im Traktatus besteht der Aufbau des Traktatus genau darin, dass die Art von philosophischen Problemen, von denen wir hier im Konflikt reden und die der Carnap auch beseitigt haben will, gar nicht auftreten können. Das ist also die Anknüpfungsmöglichkeit von Carnap an Wittgenstein, um unter dieser Beseitigung philosophischer Problembereiche eine neue Wissenschaft aufzubauen, die einen Wahrheitsanspruch hat, der aber jetzt nicht, der jetzt befreit ist von der Zwänglichkeit nutzloser Sachdiskussionen, die nicht gelöst werden können. Das ist der Rahmen. Mehr dazu nächstes Jahr. Schöne Weihnachten.